Gottes Kraft erleben. So ist das Thema heute. Heute ist der fünfte Teil, der vorletzte Teil der Predigtreihe Jesus erleben im Glauben wachsen von dem HGV, wo er seine Vision, sein Jubiläum vor 2 Jahren, 100 Jahre Hensoldshöher Gemeinschaftsverband, zum Anlass genommen hat, nicht nur zurück, sondern auch nach vorne zu schauen und sich überlegt hat, was gab es denn für Momente, für Motive in der Geschichte des HGV, wo sich was bewegt hat, wo was aufgebrochen ist. Und so ein Motiv haben wir heute. Eine kleine Sensation, wenn man so will, aber ich will nicht zu weit vorgreifen. Danke, Alois, für deine Einführung in die physikalischen Kräfte. Fand ich hochinteressant, sowas. Und Gott kann ja Berge versetzen, er kann das Meer teilen, er hat den Stein vom Grab weggerollt. Aber um solche physikalischen Dinge soll es heute nicht gehen. Gott bewegt auch Dinge, die oft viel schwerer zu bewegen sind als Ozeane oder Felsen. Aber lasst uns in medias res springen, mitten rein, in diesem Fall in Nehemia 8, Vers 1. Da heißt's, als der 7. Monat herankam und die Israeliten in ihren Städten lebte, versammelte sich das ganze Volk vollzählig auf dem Platz vor dem Wassertor. Sie sagten zu Esra, dem Lehrer des Gesetzes, bring doch das Buch her, in dem das Gesetz steht, das der Herr den Israeliten durch Mose gegeben hat. Da brachte der Priester Esra das Gesetzbuch vor die Gemeinde, die Männer und Frauen und alle Kinder, die es schon verstehen konnten. Am ersten Tag des 7. Monats, vom frühen Morgen bis zum Mittag, verlas er das Gesetzbuch auf dem Platz vor dem Wassertor und das Volk hörte gespannt auf die Worte des Buches. Kein Blitz und Donner, keine Wolkensäule, kein Ozean, der sich teilt. Und trotzdem ein Wunder. Das Volk versammelt sich im Tor der Stadt und sagt, bring mir Gottes Wort. Vielleicht würde man das heute Erweckung nennen oder so. Unsere Geschichte, die wir heute haben, spielt in der Zeit nach dem babylonischen Exil, als das Volk aus der Fremde wieder nach Hause kam, zerstörte Städte, ein brachliegendes Land vorfand oder aber fremde Menschen dort, eigene Leute, die da geblieben sind, die sich aber mit fremden Leuten vermischt hatten. Also eigentlich nicht so, wie es sein sollte. Und vor allem, der Tempel war zerstört. Wie also ist eine Begegnung mit Gott möglich? Denn diese Begegnung, die wünscht sich das Volk. Und das finde ich das erste Sensationelle in dieser Geschichte. Das Volk trifft sich, versammelt sich und sagt, gib mir Gottes Wort. Das würden wir uns heute auch wünschen, oder? Dass die Leute einfach mal in Neumarkt oder Nürnberg oder so zusammenkommen in der Fußgängerzone und sagen, lies uns aus Gottes Wort vor. Das wäre toll, oder? Aber gut, es war auch damals nicht selbstverständlich, um das zu relativieren, um nicht der Versuchung zu liegen, zu sagen, ja, damals war alles besser, ne? Früher. Nein. Aber die Geschichte zeigt eines deutlich, jeder Mensch hat Sehnsucht nach Gott. Jeder. Nur das Problem ist, damals wie heute, viele wissen das gar nicht mehr. Vielleicht heute ein bisschen mehr als noch vor 50 oder 100 Jahren. Viele Menschen wissen heute nicht mehr, dass die Sehnsucht, die sie in ihrem Herzen verspüren, Sehnsucht nach Gott ist. Jeder Mensch hat Sehnsucht. Und wenn er nicht weiß, dass diese Sehnsucht nach dem lebendigen Gott ist, nach seinem Wort, dann werden da Ersatzziele gesucht. Erfolg, Besitz, das sind schöne Sachen. Gesundheit, Familie, keine Ahnung, Prestige. Das sind alle Sachen, die sich erstmal sehr gut anfühlen. Wie in so ein Lebensziel. Reich werden, schön werden, berühmt werden. Wer will das nicht? Aber all diese Ersatzziele können die echte Sehnsucht nicht begleichen, nicht erfüllen. Und das ist das Sensationelle hier, die Sehnsucht bricht im ganzen Volk durch und sie spüren aber, es ist nicht einfach, können wir auch sagen, da wieder Sehnsucht nach Besitz, nach Wiederherstellung, ja, unser Land wieder aufbauen, schön herrichten, schönes Häuschen mit Garten, sondern sie sagen, hey, bring uns das Buch mit Gottes Wort. Und das ist das erste Sensationelle hier. Das Volk ist übrigens ja nicht national oder politisch zu verstehen. Wenn man das auf heute überträgt, am ehesten der Gemeinschaft der Gläubigen. So könnte man übersetzen. Denen, die zumindest Gott suchen, wenn sie ihn nicht schon gefunden haben. Menschen, die sich um das Wort Gottes versammeln und sich von ihm neu ausrichten lassen. Menschen, die vom Hören auf das Wort Gottes leben. Und das Zweite, das überliest man so leicht, das Wassertor. Auch das ist sensationell. Weil wo hat man sich denn bislang versammelt? Um die Bundeslade in der Zeit des Zugs durch die Wüste? Oder später, nach der Sesshaftwerdung, im Tempel, vor dem Tempel, um den Tempel. Ja, da war Gott präsent, da wurden die Rituale vollzogen, da war das Heilige. Und der Tempel war zerstört und sie hatten in der Fremde ein großes Problem. Umgekehrt ist auch dieses Problem aber zum Segen geworden. Weil dadurch, dass der Tempel als zentraler Glaubensmittelpunkt gefehlt hat, haben sie überlegt, was haben wir denn mit Gott erlebt? Und haben das gesammelt, die Geschichten, die Texte, die sie hatten, und haben das zusammengeschrieben. Und so ist das erste Mal wirklich ein Kanon von Schriften entstanden. Menschen niedergeschrieben, das hat Gott gesagt, das habe ich gehört von ihm. Ein Segen. Und nachdem sie zurückgekommen sind, bricht das auf am Wassertor, quasi im Alltag. Ich finde es schon interessant, dass sie nicht die Tempelruinen gesucht haben. Das wäre für mich naheliegend, dass man sagt, wir suchen den alten Ort auf, wo wir früher uns vor Gott versammelt haben. Aber das ist das zweite Spannende hier. Das ist das erste Mal, dass Gott so im Alltag angebetet wird, vor dem Wassertor. Nicht hinter Kirchenmauern, sondern im öffentlichen Raum, im Raum des Lebens. Da, wo sonst Gespräche, Begegnungen, Arbeit stattgefunden hat. Die Frage, die sich für mich stellt, wie begegnen wir Menschen, die Sehnsucht haben? Wie können wir die Sehnsucht von Menschen entdecken? Können wir die Sehnsucht, die jeder Mensch hat, hinlenken auf die Sehnsucht nach Gott? Können wir das überhaupt? Oder ist das eben die Kraft Gottes, die hier wirken muss, der Heilige Geist, der die Herzen auf ihn ausrichtet, der die allgemeine Sehnsucht auf Gott ausrichtet? Noch was, wie können wir antworten auf die Sehnsucht, die jeder Mensch hat? Das wäre das Erste, was wir heute mitnehmen können. Jeder Mensch hat tief im Herzen die Sehnsucht nach Gott. Und manchmal bricht sie auch nach außen. Das Zweite. Der Text geht weiter. Esra, der Lehrer des Gesetzes, stand dabei auf einem hölzernen Podest, das man zu diesem Zweck errichtet hatte. Esra öffnete die Buchrolle, und weil er höher stand als das Volk, konnten es alle sehen. Da stand das ganze Volk auf. Zuerst pries Esra den Herrn, den großen Gott, und alle antworteten mit zum Gebet erhobenen Händen: Amen, so soll es sein. Sie warfen sich auf die Knie und berührten mit der Stirn die Erde, um den Herrn Ehre zu erweisen. Die Leviten gingen zu den Leuten hin und halfen ihnen, das Gelesene zu verstehen. Sie gaben eine mündliche Übersetzung des Gesetzes und erklärten es den Leuten so, dass sie es verstehen konnten. Das zweite Sensationelle an diesem Text. Der erste Bericht eines Wortgottesdienstes, oder man könnte auch sagen einer Gemeinschaftsstunde, die in der Bibel überliefert ist. Kein Tempelkult, keine Opfer, die ja bis ins Kleinste geregelt waren von Gott in der Heiligen Schrift, sondern einfach ein Gottesdienst um Gottes Wort. Und ich kann es mir nicht verkneifen, an der Stelle wurde die Kanzel erfunden. Esra stand auf einem hölzernen Podest, damit ihn alle sehen können. Also wenn sich jemand fragt, warum in Kirchen eine Kanzel steht oder auch hier, damit man den, der da sitzt, steht, besser sehen kann. Aber darauf kommt es nicht an. Was ich hier auch total spannend finde, ist, wie die Leute mit dem Wort Gottes umgehen. Nicht einfach nur verlesen. Das wäre das eine. Und wenn wir zurückdenken, Mose hat ja auch das Wort Gottes verlesen. Viele haben es verlesen. Aber hier geht es noch einen Schritt weiter. Und das ist wichtig. Das Wort Gottes wird erklärt. Es wird übersetzt. Es wird so aufbereitet, dass es jedem taugt, dass jeder es versteht und mitnehmen kann. Und das finde ich sensationell. Das Wort Gottes alleine reicht, das ist klar. Aber nicht jeder kann es auf Anhieb verstehen. Und das finde ich hier das Tolle. Ich habe gelesen, dass es wahrscheinlich vom Hochhebräischen ins Alltagshebräisch oder Aramäische übersetzt wurde. Weil wenn man das hört, denkt man, ja, wieso, das Wort Gottes ist Hebräisch, die sprechen Hebräisch. Ja, aber vielleicht, ich will dem Wort Gottes nicht so nahe treten, aber vielleicht ist das so heute ein bisschen wie mit Beamtendeutsch oder Arztdeutsch in die Alltagssprache. Vielleicht. Oder vielleicht ist es dir auch schon so gegangen, dass du Bibel gelesen hast, denkst, was will der eigentlich? Vielleicht eher bei Luther als in der Guten Nachricht oder der Basisbibel. Aber das ist das Ding. Manchmal verstehen wir Gottes Wort nicht alleine. Manchmal schon, das ist gut. Ja? Also wir brauchen nicht immer andere. Aber der Gottesdienst dient dazu und dient auch heute noch dazu, das Wort Gottes aufzubereiten. So, dass es von etwas Göttlichen, etwas Heiligen, etwas Großartigen wird zu etwas, was wir verstehen, was wir nutzen können. Gottes Wort in den Alltag hinein übersetzen. Das ist auch das Ziel unserer Gottesdienste. Ich meine, wir können uns ja eigentlich die Zeit sparen, können sagen, jeder hat daheim eine Bibel, ich schicke den Text rum, lest ihn euch durch, das passt. Ich meine, ich will mich ja natürlich nicht überflüssig machen. Und ich hoffe doch, dass es gelingt, dass dadurch das Wort einfach lebendiger, alltagstauglicher ist. Das ist zumindest unser Anspruch hier an den Gottesdiensten, dass jeder und jede am Schluss was mit heimnehmen kann, was alltagstauglich ist. Wo der Predigttext, wo die Bibelstelle so aufbereitet wird, dass ich mir dann sagen kann, Mensch, genau das kann ich jetzt umsetzen oder das kann ich mitnehmen. Die konkrete Bedeutung von Gottes ewigen Wort für den Alltag herausarbeiten. Das ist das zweite Sensationelle. Wer sich auf Gottes Wort einlässt, der wird lebendig, der brennt neu für Gott, innerlich, hell, voller Leidenschaft. Und so geht's dann weiter. Gottes Freude wird sichtbar. Allerdings zunächst etwas anders als erwartet. Als das Volk die strengen Forderungen des Gesetzes hörte, fingen alle laut an zu weinen. Da sagte der Statthalter Nehemia, der Priester und Lehrer Esra und die Leviten zu ihnen, seid nicht traurig und weint nicht. Heute ist ein heiliger Tag, ein Tag zur Ehre, ein Festtag zur Ehre des Herrn, eures Gottes. Esra sagte zu ihnen, geht nun, esst und trinkt, nehmt das Beste, was ihr habt, und gebt auch denen etwas, die nichts haben. Der heutige Tag ist ein Festtag zur Ehre des Herrn. Macht euch keine Sorge, denn die Freude am Herrn umgibt euch wie eine schützende Mauer. Da gingen alle nach Hause und feierten ein großes Freudenfest. Sie aßen und tranken und teilten ihr Festmahl mit denen, die nichts hatten. Denn sie hatten begriffen, was ihnen vorgelesen worden war. Wer das Wort Gottes ernst nimmt, der wird betroffen, im wahrsten Sinne des Wortes. Bei uns sind es ja nicht mehr die strengen Regeln, die Gebote, über die wir erschrecken. Sondern es ist das Auseinanderklaffen von Gottes guten Wollen, das Bild, das er von den Menschen, von dir, von der Welt hat, im Gegensatz zur Realität, so wie ich bin, wie wir sind, wie die Welt ist. Darüber kann man betroffen sein. Und natürlich kann man auch betroffen sein, wenn man sieht, Mensch, die Bibel als Spiegel, so möchte Gott mich und so bin ich. Wir müssen uns ja Gott sei Dank nicht mehr über das Einhalten von allen Geboten erlösen. Aber wir erkennen in Gottes Wort, wie Gott uns gedacht hat und wie wir sind. Und trotzdem dürfen wir uns freuen. Das finde ich übrigens auch nett an der Stelle, dass Esra nicht sagt, ja Leute, da habt ihr's mal, strengt euch mal an. Guck mal, so könntet ihr sein. Sondern er sagt, hey, ist okay. Freut euch. Heute ist ein Festtag. Wenn wir uns auf Gott einlassen, in seinem Wort lesen, ihn suchen, dann ist ein Festtag. Und dann geht's erstmal nicht darum, wo wir nicht genügen, was uns fehlt, sondern darum geht's drum, hey, Gott hat dich gefunden. Du hast Gott gefunden. Da ist wieder eine Beziehung da. Deswegen ist da ein Freudentag. Und das dürfen wir feiern. Und was noch wichtiger ist als die Freude, Gottes Wort verändert. Und das ist das dritte Sensationelle an diesem Text. Die Menschen, die das Wort Gottes gehört haben, setzen es auch um. Der Traum. Sie haben begriffen, Gott möchte, dass alle Menschen fröhlich sein dürfen. Aber es hatte nicht jeder genug zum Feiern. Und sie haben automatisch haben das geteilt, was sie hatten. Es hat keiner zu Hause sitzen müssen und sagen, Mensch, ich kann mir kein Fest mal leisten. Sie haben sich gegenseitig unterstützt. Und das ist auch ein wichtiger Punkt, dass Gott sich möchte, was Gott möchte. Ich denke da an die ersten Christen, die auch ergriffen von Gott alles geteilt haben. Wer von Gott ergriffen ist, der behält das nicht mehr für sich. Weil er erkannt hat, Besitz, Reichtum, das ist kein Lebensziel. Dass es mir gut geht, ist kein Lebensziel. Das erfüllt meine Sehnsucht nicht. Wer Gottes Wort hört, ihm begegnet, der fängt automatisch an, auch für das Wohl seiner Mitmenschen zu sorgen. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das haben sie umgesetzt. Wer das Wort Gottes erlebt, der teilt das Feuer, offen, einladend und wirksam für andere. Also eine mindestens dreifach sensationelle Geschichte. Einmal, das Volk hat Sehnsucht nach Gott und bringt sie zum Ausdruck. Zum Zweiten, der Gottesdienst findet nicht um Opfer herum statt, sondern um Gottes Wort. Und das dritte, Gottes Wort wird gleich in den Alltag umgesetzt. Wenn du möchtest, kannst du dir Folgendes mitnehmen. Jeder Mensch hat tief im Herzen Sehnsucht nach Gott. Und manchmal bricht sie nach außen. Zweitens, wer sich auf Gottes Wort einlässt, der wird lebendig, der brennt neu für Gott, innerlich, hell, voller Leidenschaft. Und drittens, wer das Wort Gottes erlebt, teilt das Feuer, offen, einladend und wirksam auch für andere. Amen. Wir beten. Jesus, danke, dass wir dir begegnen dürfen. Danke, dass wir dein Wort, die Bibel, haben. Danke, dass wir Sehnsucht nach dir haben dürfen. Und wir bitten dich, dass wir die Sehnsucht auch in dir suchen zu erfüllen. Dass wir keine Alternativen suchen, Besitz oder Ruhm oder weltliche Dinge. Hilf uns, dass wir offen sind für die Sehnsucht anderer Menschen, dass wir sie erkennen, dass wir dann antworten können. Schenk uns dafür deinen Heiligen Geist, dass wir deine Zeugen sein können. Schenk uns deinen Geist, dass wir dein Wort auch begreifen und im Alltag umsetzen können. Danke, dass du lebendig bist, dass dein Wort lebendig ist und kräftig und auch heute noch wirkt. Amen.